Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die große Freude, ein wichtiges Thema zu diskutieren, zu besprechen, und zwar nicht mit irgendjemandem, sondern mit meinem Mentor, mit einem Herrn, der mich auf die Gesundheitsschiene getrimmt hat. Das ist der Dr. Heinz Reinwald, der ist heute sogar live hier im Studio und wir reden über das Thema Mikrobiom. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Ja, lieber Dr. Heinz Reinwald, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio.
Ja, vielen Dank.
Toll, Alexander, dass du wieder mal da bist.
Ja, freue mich. Ich bin durch höllischen Regen hierher gelangt. Himmel hat auf mich niedergeregnet. Ja, aber gut angekommen jetzt.
Ja, lieber Heinz, lass uns ins Thema Mikrobiom stürzen. Das ist ein Thema, das hat dich ja eigentlich schon eine lange Zeit beschäftigt. Die Schulmedizin hat es jetzt auch entdeckt, glaube ich, vor 6, 7, 8 Jahren oder sowas. Erzähl mir, wie bedeutsam das die Hintergründe sind zu diesem ganzen Darm.
Naja, zunächst muss man wissen, dass die Entdeckung des Mikrobioms als Gesamtheit der Genexpressionen der gesamten Bakterien in uns und um uns herum, auch auf unserer Haut, eine kleine Sensation war. Obwohl man in der Naturheilkunde das Thema Darmsanierung, Bakterien schon seit Jahrtausenden im Grunde im Fokus hat. Mhm. Bereits Hippokrates sagte ja, alle Krankheiten beginnen im Darm. Und die Chinesen vor 2.500 Jahren haben schon mit Darmbakterien therapiert. Sie haben das die gelbe Suppe genannt. Sie haben die Darmbakterien mit Wasser verdünnt und als entsprechende Einläufe gegeben bzw. auch getrunken. Nicht so, wie wir heute auch die Eigenbluttherapie machen, etc.
Und warum war das in der Schulmedizin nie der Fall? Weil man dieses Weltwissen ja schon da war, warum hat man das eigentlich so lange Zeit vernachlässigt?
Naja, die Schulmedizin hat das Bakterium oder die Bakterien wesentlich als Feinde begriffen. Daher ja auch das Antibiotikum gegen das Leben, gegen die Lebendigen in uns als Begriff. Man muss ein bisschen zurückgehen in die Geschichte der Entwicklung der Bakteriologie, um das zu verstehen. Und vor allem auch sehen, unter welchem paradigmatischen Einfluss diese Ärzte in dieser Zeit standen und deren Terminologie noch heute in den Lehrbüchern ihr Unwesen treibt, wenn man das mal schon so sagen will. Ja, entdeckt hat ja das Mikroskop ein niederländischer Tuchhändler, Leeuwenhoek, im 17. Jahrhundert, also kein Wissenschaftler im engeren Sinne, sondern kein Akademiker, sondern ein Tuchhändler, dessen Hobby einfach diese Glasspielzeuge waren. Und er hat dann, wenn wir vielleicht mal das Bild einblenden, das ich da gestellt habe, mit diesem einfachen Instrument hat er schon erkannt, kleine Animales, wie er sie bezeichnet hat. Und im Grunde war das der erste Weg, Dinge auf bakteriologischer Ebene zu erkennen, was man bisher einfach nicht erkennen konnte, obwohl es uns ausmacht, obwohl wir mit einer Fülle von Bakterienstämmen auf unserer Haut umgeben sind, die uns ja schützen. Echt? Und dann, wenn man dann bedenkt, die Weiterentwicklung der Mikroskopie, die Entwicklung der Lichtmikroskopie zur Mitte des 19. Jahrhunderts, hat ja einen Hype in der Bakteriologie zur Folge gehabt. Also muss man sich vorstellen, als würde jetzt jeder ein Handy haben. Mhm. Nicht? Das war damals für die einigermaßen betuchten Leute, war das Mikroskop. Und es gab dann Vereinsgründungen, bakteriologische Vereinsgründungen, Mikroskopvereine und so weiter und so fort, die dann auch regelmäßig Zeitschriften rausbrachten. Es war wirklich ein richtiger Hype. Aber es hatte natürlich auch zur Folge, dass man nicht wusste, was man mit diesen Entdeckungen, mit diesen Animalitos anfangen soll. Und wenn man jetzt das nächste Bild anguckt, hier sieht man eine englische Dame, eine Lady, die erschreckt, horrifiziert ihre Tasse fallen lässt, ja, weil sie durch ein Mikroskop guckt und im Themse Wasser diese 1000 Viecher sieht, ja, diese mikroskopisch kleinen Wesen und völlig in Panik verfällt. Und das war im Wesentlichen der Hintergrund. Plötzlich war da ein Feindbild. Und das Feindbild war natürlich dann umso stärker, als die meisten Ärzte jener Zeit, die etwas zu sagen hatten, Militärärzte waren, nicht? Es ging ja um die Reparatur von Kanonenfutter. Das war ja das Wichtigste innerhalb der Massenmedizin, wenn man das mal so sagen will. Ja, die Soldaten wieder nach den zerschossenen Beinen wieder einigermaßen gerade zu richten und wieder aufs Feld zu schicken. Ich sage das jetzt mal so böse. Mhm. Aber deswegen hat man diese Kriegsterminologie, diese Jagdterminologie von den kriegerischen Untaten, wenn man das mal so sagen darf, übertragen auf die Bakteriologie. Und wenn man sich das nächste Bild anguckt, eines der bekanntesten Bücher ist ja die Mikrobenjäger, The Microbe Hunters. Ja, und das sind die zwei wohl bekanntesten, auch in innersystemischen Gegenspieler. Das ist Louis Pasteur, ein fürchterliches Ego und ein ebenso fürchterlicher Mensch, der Robert Koch, nicht? Und beide gingen auf die Jagd, ja. Das ist das Böse, das ist der Feind und das verursacht die Krankheiten. Und das war so ein Fixum in den Köpfen dieser Mikrobenjäger, dass das nur sehr schwer rauszukriegen ist und das bis heute eben andauert. Und das muss ich auch dazu sagen, und das, obwohl es andere Richtungen innerhalb der Bakteriologie gab, die das völlig anders sahen. So zum Beispiel die ganze Gruppe um Enderlein, um Béjean aus Frankreich, ja. Um Bernard aus Frankreich. Die beiden waren wiederum die großen Gegenspieler von Louis Pasteur. Ja. Nicht? Das Milieu ist alles, die Mikrobe ist gar nichts. Und dann muss man auch dazu sagen, das habe ich im nächsten Bild festgemacht, dass dann sogar Metchnikow die große Bedeutung des Mikrobenmilieus im Darm entdeckt hat und dafür sogar 1911 zusammen mit Paul Ehrlich den Nobelpreis bekommen hat, nicht? Er hat den bulgarischen Joghurt als Probiotika entdeckt und salonfähig gemacht. Er hat dort Langlebigkeitsstudien gemacht, weil die Leute dort so lang leben, und hat festgestellt, dass die Darmgesundheit aufgrund der Bakterien im Joghurt, ich glaube Lactobacillus bulgaris heißt er, genau. So lang leben, nicht? Und so, sich so hoher Gesundheit und guter Gesundheit erfreuen. Mhm. Und das hat aber nicht ausgereicht, um in den kriegerischen Köpfen dieser Militärmediziner, ja, die ja auch ihre Krankenhäuser und ihre ganzen militärisch durchorganisieren, mit Oberarzt, Chefarzt, zack, 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 Feldwebel, ne, Oberfeldwebel und so. Das war deren, für die gab es nur ein Denken, Freund, Feind. Auch das Immunsystem geht gegen den Feind vor. Das ist natürlich Unsinn und Quatsch. Im Gegenteil, ohne diese Mikroben gäbe es uns nicht. Und das ist die wesentliche Entdeckung, die dann gemacht wurde in Anfang der Jahrtausendwende jetzt. Und die Folge war ein Hype in neuen Forschungen, wenn wir vielleicht das nächste Bild mal angucken.
Ich wusste gar nicht, dass da ein Nobelpreis vergeben wurde für diese Erkenntnisse, weil das finde ich schon wieder
es ist ja der Begründer,
oder? Dass das bis heute eigentlich nicht mal in meinen Kopf reingekommen war.
Er ist zusammen mit Kohlai einer der Begründer der modernen Immunologie, nicht? Und zwar einer Immunologie, die anders denkt, die in Gleichgewicht denkt und nicht in kriegerischen Auseinandersetzungen, in Kriegs- und Feldzügen, nicht? Und wenn man sieht, jetzt ab der Jahrtausendwende hat es einen enormen Boom in der Publikation. Wir haben 2017 haben wir eine fast 20.000 Studien pro Jahr, nicht? So enorm ist das gestiegen, und die Bedeutung, wenn wir uns mal das nächste Bild angucken, kommt am besten in dieser wunderbaren Grafik, die ich übrigens aus einem ökonomischen Magazin habe, in dem man dargestellt hat, Mikroben machen Menschen. Also das heißt, wenn wir das jetzt so sehen, 99% unseres Interiors und teilweise Exteriors sind Mikroben.
Und weißt du, jetzt gerade die letzten 1-2 Jahre zu unserer heutigen Aufzeichnung zeigt eigentlich wieder, dass wir versuchen, alles zu bekämpfen.
Ja, ja.
Man sucht keine Lösung miteinander. Und die Mikroben waren vor uns da und sie werden nur nach uns da
mit
sein.
Sicherheit,
aber wir versuchen das zu bekämpfen.
Mit Sicherheit. Und wir haben ja auch, wenn wir uns das nächste Bild angucken, wir haben ja auch, wenn wir hier die Signaturenlehre angucken, aus der Homöopathie, diese enorme Systemähnlichkeit im morphologischen Aufbau zwischen Gehirn, Darm und die Naturheilkunde wusste schon immer, dass die Signatur einer Pflanze, eines Gemüses etc. etwas zu tun hat mit der Wirksamkeit in den entsprechenden Organen. Mhm. Und hier wissen wir heute, dass der Tee aus Walnussblättern ein Mittel gegen Parasiten im Darm ist. Und der Darm im Wesentlichen beteiligt ist am Schutz unseres Gehirns. Mhm. Und wenn wir das jetzt weitergehen, das ist das nächste Bild. Hier haben wir Darm- und Hirngesundheit und die Einflussfaktoren auf den Darm, angefangen von Medikamenten. Ich sage die negativen Einflussfaktoren, die schlechte Ernährung, die zuckerhaltige Ernährung, der schlechte Lebensstil, der Stress. Wir wissen ja selber, wie Stress auf den Bauch geht, nicht? Das Bauchhirn. Und wir sprechen heute nicht mehr nur von zwei Gehirnen, also dem Großhirn und dem mesenterischen Nervengeflecht im Magen-Darm-Bereich, sondern wir sprechen vom Mikrobiom inzwischen von einem dritten Gehirn, einem eigenständigen Wesensgefüge in unserem Körper.
Nicht? Wo ist das dritte? Oder wie meinst du?
Das Mikrobiom.
Ah, das Ganze.
Das Mikrobiom. Als Ganzes. Mhm. Als Einheit, als Geflecht. Die haben ja auch Austausch, Signalinduktion, sagen die Wissenschaftler dazu, nicht? Ja, zwischen einander. Über den Vagusnerv zum Gehirn. Innerhalb von Sekundenbruchteilen. Das ist fast schon digitale Stromleitung, die da hochgeht, ja? Und das weiß man heute auch, dass die über die Darmsignalinduktion von Bakterien im Gehirn funktionieren. Und das Entscheidende war, der entscheidende Durchbruch, bezüglich des Gehirns war dann, als man geglaubte, dass wieder mal die Mikroben die Bösen waren beim Alzheimer und Demenzerkrankungen. Man hat also Gehirne pathologisch untersucht und festgestellt, ja, beim Alzheimer-Patienten, da sind lauter Bakterien. Und dann haben sie alle getönt, ja, die Bakterien sind schuld am Alzheimer und wir haben jetzt den Feind, nicht? Und drauf auf den Feind. Und dann haben aber inzwischen die andere Fraktion gesagt, ja, halt mal, Jungs, halt, stopp. Jetzt macht's mal eine Kontrollgruppe. Also untersucht's mal das Gehirn von Gesunden, die nicht an Alzheimer erkrankt sind. Und siehe da,
es war das Gleiche.
Es waren auch dort Mikroben vorhanden. Und seitdem weiß man, nichts ist steril. Nicht? Nichts ist steril. Nicht einmal die Plazenta ist steril. Das Mikrobiom in der Plazenta entspricht dem Speichel der Mutter. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wenn die Mutter sich schlecht ernährt, wie das dann praktisch auf diese erste Impfung, das ist ja eine erste natürliche Impfung, nicht? Auf das Kind, auf das werdende Leben die Auswirkung hat. Mhm. Und mit dieser Erkenntnis ist es fortgeschritten. Und wenn man vielleicht das nächste Bild anguckt, das ist eine Studie des Karolinska Instituts in Schweden, der Universität. Und die haben eine entzündungsfördernde radioaktive Substanz, die man markern kann und entsprechend sehen kann, in Mäuse gespritzt. Einmal in Mäuse ohne Mikrobiom. Die haben es also in Germ-Free-Mice, wie man so schön sagt, Germ-Free-Mice, und dann mit normalen Mikrobiom. Und dann sieht man ganz deutlich, dass die Maus mit einem sehr schlechten Mikrobiom, mit sehr schlechten Darmbakterien, eine Entzündung im Hirn aufweist. Und dann sieht man deutlich in der Mitte, dass diejenige Maus, die ein intaktes Mikrobiom, ein intaktes Darmmilieu hat, geschützt wird vor diesen radioaktiven, proinflammatorischen, proentzündlichen Substanzen. Dann hat man der Germ-Free-Maus, hat man dann wieder ein entsprechendes Mikrobiom, man sagt heute Fecal Transplantation, ja, Fäkaltransplantation, das ist eine ganz einfache Sache, die kann man auch
Kommt auch heute in der Schulmedizin immer mehr vor.
Ja, es gibt einige Universitätskliniken in Deutschland, die das inzwischen machen, mit 10 Jahre Verspätung gegenüber den USA, aber sie machen es jetzt und mit riesigen Erfolgen, und wir sehen hier die rechte Maus, die ist praktisch die Linke nachbehandelt mit einer Fäkaltransplantation von gesundem Milieu.
Eines gesunden Milieus. Und das, ist das, geschützt,
und das hat sich sofort wieder zurückentwickelt. Das heißt, der Darm ist eine wesentliche Barriere als Schutzfaktor für den Gesamtorganismus bis hinauf zu unserem Gehirn. Und das muss ein Umdenken in der Schulmedizin und tut es auch teilweise zur Folge haben. Ich bin da auch sehr froh darüber, dass sie endlich das Mittelmeer entdecken, wie ich das immer so schön sage, wo wir schon seit Jahrtausenden drauf rumrudern, nicht auf dem Thema Darm. Und wenn man die chinesische, traditionelle chinesische Medizin anschaut oder auch die Medizin des Hippokrates, dann ist das wesentlich über Darm und Darmregulation, über Ernährung.
Wie sieht es heute aus? Also die Darmgesundheit unserer zivilisierten Welt, die die Maus ganz links?
Ja, leider ist es so. Es gibt Studien, die indigene Völker und ihr Darmmikrobiom vergleichen mit dem der sogenannten westlichen Societies, also zum Beispiel der Amerikaner. Und wir sehen bei den US-Amerikanern ein um 40% reduziertes Milieu im Vergleich zur Vielfalt, in dem Beispiel der Yanomami-Indianer im Amazonas.
Also die Artenvielfalt, das lässt Antibiotika wieder grüßen.
Ja, nicht nur Antibiotika, auch die vermeintlich vielseitige, aber doch einseitige Zuckerernährung. Was interessant ist, dass man dann nochmal autistische Kinder, also das Darmmilieu autistischer Kinder, verglichen hat mit der normalen Amerikaner, die ohnehin schon schlecht im Durchschnitt waren, gegenüber den indigenen Völkern, dass die nochmal um 300 Bakterienstämme ärmer waren als die ohnehin schon schlecht bestückten Durchschnittsamerikaner.
Ganz verrückt.
Ja, das ist. Deswegen sagen wir ja auch immer, wir halten uns ja auch immer, wenn wir zum Beispiel entgiften, an die chinesische Medizin, die traditionelle chinesische Medizin. Bevor du den Tiger aus dem Haus jagen möchtest, mein alter Spruch, öffne Fenster und Türen, bevor du ihm auf den Schwanz trittst. Ja, und die Tür, also die große Tür, das ist der Darm. Also Darmsanierung, Sanierung des extrazellulären Raums, Sanierung der abfließenden Organe, Nieren etc., der Lunge bei der Abatmung von Toxinen, von flüchtigen Säuren etc. Das ist eine wichtige Voraussetzung, bevor ich in die professionelle Entgiftung gehe.
Ich hatte schon Psychologen hier, die haben mir auch darüber berichtet, dass sich Wesensveränderungen eines Menschen eher einstellen über eine Fehlbesiedlung des Darms.
Ja. Ja.
Und dass es sogar eine richterliche Entscheidung gibt, Urteile, dass man, dass der ein oder andere gar nicht zurechnungsfähig war für die Tat, die er begangen hat, aufgrund des Darmmilieus, das Hirn verseucht.
Ich sage schon seit 20 Jahren, Amokläufer, Leute, die entsprechend ausrasten, haben ein entsprechendes parasitäres Milieu. Man hat in Gefängnissen Studien bei Kriminellen gemacht, gewalttätigen Schwerstkriminellen. Die Rate der Gewalttätigkeit ging innerhalb eines halben Jahres zurück, nur durch die bessere Versorgung in der Ernährung. Durch Vitamin E, durch Vitamin D etc. Da gibt es Untersuchungen dazu, nicht? Und entscheidend bei diesen Sanierungen des Darmmilieus ist ja die Einflussnahme über Probiotika. Also das heißt zum Beispiel, wir arbeiten bei uns im Haus mit MyRegulate. Oder
das ist Probiotika
sind Bakterienstämme. In dem Fall ist es die Mutter aller Lactobacillen.
Das heißt, ich gebe diese Mutterkulturen wieder runter.
Die Mutterkultur, richtig.
Müsste die wahrscheinlich jetzt noch richtig füttern.
Wir geben sie sogar über einen Darmeinlauf. Wir machen sogar Vaginaleinläufe damit. Nicht? Und wir unterstützen praktisch die probiotische Szene, ja, und wir unterstützen die über Präbiotika, über das richtige Futter, Ballaststoffe und so weiter, das Milieu, so dass die in Anführungszeichen wohlwollenden Bakterien, sie gehören ja alle zusammen, man darf das nicht in Freund-Feind sehen, denn die sogenannten auf Dauer schädlichen Bakterien sind ja auch nur deshalb wuchsaktiv, weil das Milieu nicht stimmt, weil wir zu viel Giftstoffe haben und die helfen uns, eine Zeit lang mit diesen Giftstoffen fertig zu werden. Das dürfen wir nicht vergessen. Nur, und das ist eben das Problem auf Dauer, sie fressen und entsprechend auf grob Deutsch pissen und scheißen auch. Und das sind Endotoxine durch Bakterien, die natürlich, wenn die wuchsaktiv werden in einem für den Wirt ungünstigen Milieu und auch für sie günstigen Milieu, dann belastet das auf die Dauer auch wieder den Wirt. Also es ist eine Anmahnung, das Milieu zu sanieren.
Mhm. Vielleicht noch nur eine Zahl zu nennen. Ich habe mal gelesen, irgendwie so 2 bis 3 Kilo Bakterienmasse steckt im Körper eines Menschen, also drin, ja. Im Darm.
Ja.
Also das ist lebendig, das ist eigentlich faszinierend, das zu sehen. Und die fressen das, was sie kriegen, oder?
Ja.
Gut, jetzt kommt man mit diesen Bakterienstämmen, die gehen in den Darm runter.
Ja.
Das sind gute Bakterien, jetzt muss man die wahrscheinlich noch füttern, dass sie gut angesiedelt werden, oder?
Ja, eben. Die Nährstoffe bedingen dann die entsprechende Herausbildung entsprechend der Nährstoffe vorhandener Bakterien. Und wenn ich zum Beispiel schlecht verdaue und Eiweiße in meinen Darm gelangen, werden proteolytische Bakterien, also eiweißspaltende Bakterien, wuchsaktiv. Klar, sie werden nicht wuchsaktiv, weil sie böse sind. Sie werden wuchsaktiv, weil der aufgrund seines Stresses keine Magensäure bildet. Die unverdauten Eiweiße werden in den Dickdarm geschoben mit dem Ergebnis, ja, irgendwer muss doch da aufräumen. Aber dann entsteht im Dickdarm Ammoniak durch die Spaltung der Eiweiße und der diffundiert wieder über die Darmwand, über die Pfortader, zurück über den enterohepatischen Kreislauf ins Blut.
Und dann ins Hirn. Ammoniak.
Genau. In dem Fall Ammonium, denn in dem Moment, in dem man die Flüssigkeit gerät, wird es zum Ammonium. Und wenn man bedenkt, das ist jetzt nur bei schlechter Magenverdauung, nicht? Ich habe ja auch noch andere Themen. Ich vergifte mich mit bestimmten Toxinen. Das schlucken und beseitigen Bakterien. Bakterien, es gibt eine andere Untersuchung mit einer Germ-Free-Mausgruppe. Da hat man denen auch den wesentlichen Darminhalt rausgeschnitten, operiert. Und dann hat man festgestellt, dass überhaupt keine Stoffwechselaktivität mehr da ist. Ja? Es ist, der Darm ist an allen Stoffwechselaktivitäten beteiligt. An der Glutathionproduktion, also körpereigene Entgiftungssubstanz, an dem Fettstoffwechsel, an dem Ketonstoffwechsel, an dem Zuckerstoffwechsel. Es ist enorm, was man entdeckt, was dieses Mikrobiom her für uns tut. Und wenn wir bedenken, was die Mutter Natur macht mit dem Baby, nicht? Es liefert ja in den ersten Tagen nach der Geburt. Wir haben ja verschiedene Impfungen. Einmal die Impfung, die natürliche Impfung mit den Bakterien in der Plazenta. Dann die natürliche Impfung im Durchlauf durch den Vaginalkanal, die Döderleinschen Bakterienkulturen. Und dann haben wir über die Berührung mit der Haut nicht nur die Oxytocinbildung, sondern auch die Übernahme der Bakterienkulturen der Mutter von der Haut. Und dann kommt eine ganz wesentliche Impfung, nämlich die Impfung über den Mutterjoghurt. Mhm. Das ist ja keine Muttermilch, denn mit der Erstlingsmilch beginnt in den ersten Tagen nach der Geburt ein Fermentierungsprozess. Und das Baby nimmt über die Muttermilch das Mikrobiom der Mutter auf. Ja, und mit Antibiotika zerstören wir diesen Prozess. Das heißt, Kaiserschnittgeburt.
Desinfektionsmittel auch.
Desinfektionsmittel, Kaiserschnittgeburt macht all das kaputt, weil dann auch Antibiotika gegeben werden, prophylaktisch, und die zerstören den Fermentierungsprozess in der Muttermilch.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel.
Und das Kind hat letztendlich kein so schönes Mikrobiom, wie es eigentlich von der Mutter her vorgesehen wäre.
Genau, genau. Und wenn Sie das jetzt auf die Dauer sehen und jetzt auch noch diese Hygienewahnsinnigen, ja, die gucken Sie an, Kinder, die im Dreck spielen, die langen daran, denen passiert nichts. Mhm. Ist alles wunderbar. Mhm. Dadurch stärken die ihre gesamte Immunkraft.
Mhm. Ja, und es wird immer schlimmer und schlimmer. Je kleiner als wir sind, desto schwächer wird
es. Es gibt ja inzwischen auch in der Schulmedizin weit verbreitet die Hygienetheorie, dass also Kinder in hygienisch hypersterilen Umfeldern häufiger krank sind.
Ich möchte gerne noch die Aufmerksamkeit auf die nächste Folie zeigen, weil die so schön ist. Eigentlich sagt sie alles, oder?
Ja, das habe ich von meiner Grafikerin etwas machen lassen. Mhm. Das habe ich mal gesehen im Internet und dann habe ich es von meiner Grafikerin aufbereiten lassen. Es sagt alles, ja. Links auf der linken Seite sieht man das schulmedizinische Vorangehen und die schulmedizinische Vorangehensweise, die ist natürlich völlig außer Diskussion. Und das ist das, was wir machen in der Naturmedizin, in der Naturheilkunde.
Können wir vielleicht noch 1-2 Minuten schnell ein Beispiel machen? Ein Patient ist bei dir, du stellst fest, ja, wieder einmal, die Darmgesundheit bemängelt es. Was verschreibst du deinem Patienten? Was ist der weitere Vorgehen? Was machst du mit ihm?
Naja, das hängt jetzt natürlich zunächst einmal von der Schwere des Falls ab. Ja, brauche ich Infusionsmaßnahmen zusätzlich? Brauche ich weitergehende Maßnahmen? Also nehmen wir mal einen leichteren Fall an oder einen mittleren Fall. Ich mache eine Mikrobiomanalyse. Es gibt ja molekulargenetische Mikrobiomanalysen inzwischen von einigen Laboren hier in Deutschland. Also zum Beispiel das BioVis oder das Ganzimmunlabor. Beide bieten das inzwischen an. Und dann kann man sehr schön sehen, wenn man auch noch die Entzündungsmarker dazu im Profil aufweist, kann man sehr schön erkennen, welche Bakterienstämme sind wuchsaktiv, die es nicht sein sollten. Es gibt zwei sogenannte Peacekeeper-Bakterien, auf die man achten sollte. Das ist der Akkermansia muniziphilia und das Fecalobacterium brausnitzii. Das sind die zwei Schlüsselbakterien, auf die man achten sollte. Und ansonsten einfach ausgewogen. Dann gibt's noch die E. coli-Bakterien, die für die Hormonregulation zuständig sind. Man muss sich das mal vorstellen. Selbst ein aromatase-abhängiger Brusttumor hat so seinen Ursprung im Darm. Echt? Wenn nämlich die E. coli-bildenden Bakterien, die die Hormonregulation steuern, nicht ausgewogen vorhanden sind. Also das kann man sehr schön sehen. Die Profile sind auch gut erklärt vom Laborseite aus. Auch von Laborseite aus bekommt man schon gute Tipps. Ich gebe zur Darmsanierung, im schwierigsten Fall empfehle ich Colon-Hydro-Therapie. In milderen Fällen mit eigenen Abführmethoden, Bittersalz oder ein bisschen mehr Magnesium einnehmen. Auf jeden Fall dann entsprechend probiotische Bakterien, wie zum Beispiel bei uns im MyRegulate oder dann auch im Colostabil. Und dann
Colostabil ist der Ballaststoff. Ballaststoffe. Das ist das Futter für die Bakterien aus dem MyRegulate, ist das richtig?
Ja. Abhängig dann von der Gewichtung. Zum Beispiel
ich sehe schon noch E. coli. Lustig, ich schlucke Bakterien und muss sie noch füttern.
Also ich arbeite dann auch ab und zu mit Symbioflor zum Beispiel, wenn ich Coli-Probleme oder Fäkum-Probleme habe. Das wird dann je nach Analyse entsprechend gemacht.
Aber eine Giftung muss man auch immer gleich noch
genau,
ein bisschen
machen. Danke, du hast jetzt genau das Stichwort gehabt. Aber das ist natürlich jetzt nur eine symptomatische Sanierung. Ich muss natürlich den Grund, die Ursache für die Milieuverschiebung beseitigen. Und das bedeutet langfristige Ernährungsgewohnheiten ändern. Das bedeutet ein Toxinprofil, ein Giftprofil zu erstellen. Wie sieht's denn eigentlich aus mit deiner Giftbelastung? Das heißt, alle diese Aspekte werden zusammen in einem Therapieplan dann erarbeitet.
Danke ganz herzlich, lieber Heinz. Ich hätte noch 100 Fragen, aber die Zeit ist durch. Krieg sicherlich wieder ein paar böse Kommentare, dass ich wieder abbreche. Aber machen wir es umgekehrt. Wenn der Zuschauer sagt, ich möchte jetzt eigentlich noch mehr wissen. auch zu diesen Bakterienstämmen, die du da angesprochen hast. Wo gibt es eine Plattform, wo man sich schlau lesen kann über solche Produkte oder Ideen der Sanierung?
Also, gut, auf unserer Homepage, auf meiner Homepage www.drreinwald.de oder .com gibt es jede Menge Informationen, auch zu den einzelnen Konditionen, Erkrankungszuständen, die ich begleitend und unterstützen kann mit Ernährung. Aber auch langfristig ist Ernährung ein Basisbaustein für jede Gesundung, für jede Salutogenese, wie die Kollegen sagen. Aber man kann auch im Internet einfach mal googeln und man wird fündig. Es gibt inzwischen Millionen von guten Seiten, die gut informieren über das Thema Mikrobiom. Und weil du gerade angesprochen hast, es gibt ja auch auf der Seite der US-amerikanischen medizinischen Datenbank für diejenigen, die Englisch können, man braucht nur eingeben, zum Beispiel Microbiome and Brain oder Microbiome and Depression. Dann kommt sofort eine Revolution in Neuroscience, was du gerade angesprochen hattest, ne?
Abschließend, du hast hier noch ein Zitat und fast vergessen. Lies mir das bitte noch schnell vor als Schlusszitat.
Ja, das ist aus der Zeitschrift Nature. Das ist ja nicht irgendwer. Ja. Das ist einer der führenden Meinungsbilder in der Medizin. Und da steht hier, die Mikrobiomtherapie und damit im Grunde eine ernährungsphysiologische Immun- und Entgiftungstherapie wird die gesamte Arzneimittelindustrie dramatisch durcheinanderwirbeln. Das ist 2014, nachdem praktisch schon der erste Hype der Mikrobiomforschung erreicht war und die Erkenntnisse ziemlich klar.
Also ziemlich große Interessen sind da, dass das nicht passiert.
Ja.
Verständlicherweise auch. Ja. Deshalb liegt es an dir, an der Naturheilkunde und an uns, einfach dieses Wissen hinauszutragen. Danke, lieber Heinz. Bitte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben sicher auch gespürt, da ist geballte Kompetenz da. Mit dem Dr. Heinz Reinwald ist für mich immer wieder ein Segen, mit ihm zu sprechen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ganz viel Wissen vermitteln und sich hoffentlich auch anregen, dazu Gedanken zu machen über Ihr eigenes Mikrobiom, ob das eine oder andere vielleicht in Ihrer Ernährung oder beim Anfüttern Ihrer Bakterienstämme geändert werden sollte oder nicht. Das liegt an Ihnen. Wir wollen einfach nur ein bisschen Wissen transportieren und das ist uns gelungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.